Die Geschichte des Verlages Dunker und Humblot, 5. Kapitel, die Ära Johannes Brohrmann 1938 bis 1984, mit der 3. Krisenzeit 1939 bis 1945. Johannes Brohrmann, geboren am 17. Oktober 1897 in Oelde, Westfalen, gestorben am 4. November 1984 in Berlin, entstammte einer kinderreichen Familie, die in kleinsten Verhältnissen lebte. Sein Vater war Landbriefträger. Da der Vater nur einem seiner Kinder, in diesem Fall dem Erstgeborenen, den Besuch des Gymnasiums ermöglichen konnte, musste er als Zweitgeborener hierauf schweren Herzens verzichten. Stattdessen nahm er eine Buchbinderlehre auf. Durch glückliche Umstände wurde Brohrmann später von Persönlichkeiten, die seine große Begabung erkannten, gefördert. So konnte er doch noch sein Abitur nachholen als externer Schüler, was für die damalige Zeit schon etwas Außergewöhnliches war. Mehr noch, er konnte sogar das Studium der Philosophie und der Rechts- und Staatswissenschaften aufnehmen. Das Letztere schloss er 1922 mit der Promotion ab. Ungeachtet dieses Abschlusses setzte er aber seine Studien so auch im Fach Kunstgeschichte an verschiedenen Universitäten, unter anderem in Madrid, fort. 1925 nahm Johannes Brohrmann seine Tätigkeit im Generalsekretariat der Zentrumspartei in Berlin auf und war von da an in zahlreichen, auch internationalen Organisationen tätig. Im Januar 1929 wurde er als Pressereferent in das Reichsministerium für die besetzten rheinischen Gebiete berufen. Ab 1930 war er dann stellvertretender Rundfunk- und Pressereferent und in dem damaligen Reichswehrminister und gleichzeitig kommissarischen Reichsinnenminister General Gröner. Dieser machte sich bei den Nationalsozialisten durch das von ihm 1932 erlassene Verbot der beiden nationalsozialistischen Unterorganisationen SA und SS besonders unbeliebt. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme vom 30. Januar 1933 wurde Brohrmann neben vielen anderen bisherigen Amtsträgern der Weimarer Zeit am 6. Februar 1933 aus dem Dienst entlassen. Das lag, so bitter es für ihn natürlich war, in der Logik der Zeit. Zu sehr hatte er sich aufgrund seiner Funktion im Reichsinnenministerium in den Endtagen der Weimarer Republik als besonders augenfälliger Gegner der NSDAP und ihres damaligen Berliner Gauleiters Josef Goebbels exponiert. Nach seiner Entlassung versuchte Brohrmann eine neue Existenz aufzubauen. Als erstes unternahm er den vergeblichen Versuch, sich an der Universität Berlin neu einzuschreiben, da er sich habilitieren wollte. Dieses scheiterte jedoch, da er, wozu er sich nicht entschließen konnte, zuvor einen SA-Kursus hätte besuchen müssen. Genauso wurde auch sein Versuch, in die freie Wirtschaft zu gehen, abgeblockt, trotz oder wegen General Gröners Vermittlung. 1938 schließlich kaufte Brohrmann mit einem Personalkredit der Deutschen Effekten- und Wechselbank, also ohne Stellung banküblicher Sicherheiten, den zur Disposition stehenden Verlag Dunker und Humblot in München und verlegte dessen Sitz wieder zurück nach Berlin. Der Kaufpreis von 96.000 Reichsmark war zahlbar in 6 Raten, die mit 6% verzinslich waren. Die letzte Rate war am 15. Mai 1939 zahlbar. Der Weg des Verlages gestaltete sich äußerst schwierig. Es erschien 1938 noch ein Werk Karl Schmitz, die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, und Werke des Wirtschaftswissenschaftlers Adolf Weber. Auch die Zeitschrift Soziale Praxis wurde weiter veröffentlicht, in der sogar emigrierten deutschen Wissenschaftlern unter Pseudonymen Publikationen ermöglicht wurden. Dieser literarische Widerstand musste 1940 jedoch eingestellt werden, als die Deutsche Arbeitsfront versuchte, sich die Zeitschrift einzuverleiben. Der Widerstand dagegen machte die Arbeit immer schwieriger, sodass schließlich die Zeitschrift doch eingestellt werden musste. Trotz des inzwischen ausgebrochenen Zweiten Weltkriegs konnten bis 1943 immerhin noch jährlich 12 bis 15 Neuerscheinungen in Berlin produziert werden. 1944 waren es nur noch 8, darunter das Rilke-Buch von Hermann Kunisch, eine der letzten Buchveröffentlichungen vor Kriegsende. Im Übrigen ohne vorherige Genehmigung der Reichsschrifttumskammer verlegt. Einen weiteren schweren Schlag musste Dunker und Humblot im Dezember 1943 hinnehmen, als bei einem alliierten Bombenangriff auf die Stadt Leipzig, in der sich das Lager des Verlages befand, das gesamte Verlagsviertel, darunter auch das Lager von Dunker und Humblot, abbrannte. Als schließlich Ende August 1944 die Schließung des Verlages vom Präsidenten der Reichsschrifttumskammer verfügt wurde, stand das Unternehmen praktisch vor dem Ende. Trotz dieser Schließungsverfügung war Brohrmann darum bemüht, die verlegerische Tätigkeit fortzuführen. Durch den Einfluss guter Freunde wurde ihm im Herbst 1944 die Wiederaufnahme der Verlagsarbeit genehmigt, da man das Unternehmen inzwischen als kriegswichtig eingestuft hatte. Zwar konnte die Arbeit nur unter größten Schwierigkeiten fortgeführt werden, jedoch war eine Schließung verhindert worden. Das Erscheinen aller bis dahin von Dunker und Humblot verlegten Zeitschriften musste eingestellt werden, da hierfür die inzwischen aufgelöste Reichspressekammer zuständig war. Lediglich Schmollers Jahrbuch war davon nicht betroffen. Hinzu kamen größte persönliche Gefährdungen. Brohrmann befürchtete, als Freund und Mitwisser des am Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligten Wirtschaftswissenschaftlers Jens Jessen, des Redakteurs von Schmollers Jahrbuch, jederzeit verhaftet zu werden. In der Endphase der Schlacht um die Reichshauptstadt Berlin wurde jede Verlagstätigkeit lahmgelegt. Nach Kriegsende wurde Brohrmann dann, was im Falle Ludwig Feuchtwangers als höchst makabrer Treppenwitz der Geschichte bezeichnet werden kann, durch sowjetische Truppen gefangen genommen. Brohrmann hatte als Gegner der Nationalsozialisten unter Druck gestanden. Nun wurde er nach dem Zusammenbruch auch von den Besiegern des Faschismus, der Roten Armee, erneut Repressalien ausgesetzt und sogar inhaftiert. In dieser prekären Lage kam ihm ein Jugendfreund, John Brown Mason, den er in den 1920er Jahren beim Jungen Zentrum kennengelernt hatte, wie ein Deus ex machina zu Hilfe. Mason war zwischenzeitlich Professor für politische Wissenschaften an der Stanford University in Kalifornien geworden und im Stab General Eisenhowers als Kulturbeauftragter nach Deutschland gekommen. Er vermittelte dem Verlag den ersten Auftrag nach dem Zweiten Weltkrieg. Die bedeutenden amerikanischen Bibliotheken Library of Congress und Hoover War Library an der Stanford University beauftragten ihn damit, für sie sämtliche deutsche Literatur, die seit Kriegsbeginn 1939 in den USA nicht erworben werden konnte, zu beschaffen. Jedoch musste dazu erst ein Hindernis aus dem Weg geräumt werden: das amerikanische Gesetz über das Verbot des Handels mit dem Feinde. Auf Antrag der Library of Congress beschloss schließlich ein Senatsausschuss für Brohrmann eine Ausnahme von dieser Regelung, sodass er in Zusammenarbeit mit der US-Militärregierung die Sammlung der Werke beginnen konnte. Bereits am 15. April 1946 wurde die erste Sendung Bücher im Wert von 146.000 Reichsmark in die USA geschickt. Die Bezahlung erfolgte in US-Dollar. Es waren die ersten Dollar, die nach dem Kriege für deutsche Warenlieferungen nach Berlin kamen. Diese Lieferungen wurden bis 1947, dem Zeitpunkt der Aufhebung des Verbots des Handels mit dem Feinde, fortgeführt. Neben den Lieferungen an die Library of Congress beschaffte Brohrmann mit einem von der US-Militärregierung eingerichteten Fonds ausländische Literatur und Zeitschriften für deutsche Interessenten. Der amerikanische Beschaffungsauftrag hatte für Brohrmann und seine Mitarbeiter neben dem Vorteil einer Verdienstmöglichkeit einen weiteren zur damaligen Zeit unschätzbaren Vorteil. Ab April 1946 hatten sie Anspruch auf Lebensmittelkarte 2, was eine erhebliche Verbesserung ihrer Versorgung gegenüber der sonstigen Bevölkerung bedeutete. Nur zögerlich entwickelte sich dagegen die verlegerische Tätigkeit. Sie konnte erst mit der 1947 erfolgten Lizenzerteilung durch die amerikanische Militärregierung aufgenommen werden. Das erste Buch nach dem Krieg erschien 1947 in Zusammenwirken mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung unter dem Titel Berliner Wirtschaft im Übergang. Auch die Fortsetzung der Publikationen Adolf Webers gehörte zu den ersten Werken des Verlages in der Nachkriegszeit. Nach der Berliner Blockade 1948-1949, in der die Tätigkeit von Dunker und Humblot erneut eingeschränkt war, kam es zu Beginn der Herausgabe der Neuen Deutschen Biografie, dem Nachfolgewerk der ebenfalls im Verlag erschienenen Allgemeinen Deutschen Biografie. Die NDB wurde von der neu gegründeten Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Des Weiteren übernahm der Verlag erneut die Schriften des 1948 wieder gegründeten Vereins für Sozialpolitik. Hinzu kamen 1952 Publikationen des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Im Jahr 1956 gründete Brohrmann in Gemeinschaft mit dem Nationalökonomen Albert Wissler die Zeitschrift Konjunkturpolitik. Auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften stand das öffentliche Recht im Vordergrund. Im Jahre 1958 gründete Brohrmann die von ihm auch herausgegebene und redaktionell betreute Reihe Schriften zum öffentlichen Recht, eine im In- und Ausland besonders angesehene Schriftenreihe. Zur Fortführung dieses Gebietes nahm der Verlag 1962 die Zeitschrift Der Staat, 1967 die Zeitschrift Die Verwaltung und 1970 sodann die Zeitschrift Rechtstheorie hinzu, die sämtlich in den einschlägigen Fachkreisen großes Ansehen genießen. Das Gebiet der Geschichte wurde durch neue Werke, aber auch durch Nachdrucke alter Publikationen weitergepflegt. So erschienen als Nachdrucke die ADB und die Jahrbücher des Deutschen Reiches. 1974 wurde die Zeitschrift für historische Forschung und die Reihe Historische Forschung gegründet. Somit gelang es Brommann, den zu Ende des Zweiten Weltkrieges am Boden liegenden Verlag unter glücklichen Umständen mit großem verlegerischem Geschick zu einem der bedeutendsten deutschen rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Verlage zu machen. Für seine Verdienste wurde er 1982 von Bundespräsident Carstens mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse, im Jahre 1975 bzw. 1978 von Papst Paul VI. Mit dem Ritterkreuz des Gregoriusordens beziehungsweise dem Konturkreuz mit Stern, ferner mit der Berufsbezeichnung Professor durch den damaligen österreichischen Bundespräsidenten Kirchschläger und durch die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg mit dem Ehrendoktor sowie mit zahlreichen anderen Auszeichnungen geehrt. 1984, bei seinem Tod im Alter von 87 Jahren, hinterließ Brommann ein wohlfundiertes Unternehmen mit großem Ansehen in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit.